Bilder aus meinem Büro von unseren Baustellen oder solche Sachen. Also da sollte man kreativ werden, um eben die Leute, die man ansprechen will, so ein bisschen zu überraschen und dass die sagen, ups, was ist denn das für ein spannendes Büro? Kannte ich jetzt noch gar nicht oder von denen habe ich schon mal gehört. Ach, so sieht's bei denen aus. Da bleibe ich jetzt mal dran und informiere mich mal näher.
Hallo und herzlich willkommen beim Bauherren-Podcast Schweiz. Mein Name ist Marco Fehr und als Bauleiter interviewe ich Unternehmer und Spezialisten, damit du als zukünftiger Bauherr die richtigen Entscheidungen triffst.
Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Podcast-Gast. Heute darf ich im Interview einen wahren Experten begrüßen, wenn es um Social Media geht. Und vor allem auch im Bereich Architektur, Bauingenieurwesen. Es ist Erik Sturm. Er ist auch Influencer am Bau der ersten Generation. Und wir sprechen mit Erik darüber, wie die Architekten und Bauexperten die Social Media Kanäle perfekt nutzen, welche Kanäle im Moment angesagt sind, wichtig sind, mit welcher Strategie da man am besten vorgeht. Und wir sprechen natürlich auch noch über die Homepage, wie die aussehen soll, was die für einen Zweck hat. Ja, denn Social Media und Homepage gehören ja irgendwie zusammen. Ich begrüße dich recht herzlich im Podcast. Hallo, Erik.
Hallo, Marco.
Ja, Erik, schön, dass du da bist. Jetzt stell dich doch bitte unseren Zuhörern mal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, danke schön. Also, ich bin Erik Sturm. Ich lebe in Berlin seit Anfang der 90er Jahre, ich habe hier Architektur studiert und ein Diplom gemacht und habe mich dann aber nach meinem Diplom dem Thema Internet zugewandt, habe also in verschiedenen Unternehmen und Agenturen gearbeitet und bin jetzt seit 13, 14 Jahren selbstständig als Webdesigner, Blogger und Fachjournalist. Das heißt, ich habe unterschiedliche Tätigkeiten, die ich so jeden Tag betreibe, vom Programmieren, Entwerfen, Beraten bei den Websites, die ich vor allem für Architekturbüros und Ingenieurbüros mache, bis hin zum eigenen Bloggen auf meinen verschiedenen Blogs. Und darüber hinaus schreibe ich dann auch für Unternehmen oder manchmal auch für andere Fachpublikationen.
Super. Und wir sprechen ja heute über Social Media, unter anderem für Architekten und Bauingenieure. Jetzt meine erste Frage an dich. Wie kann ich denn jetzt als Architekt oder Bauingenieur die Social Media Kanäle überhaupt nutzen und welche sind dann die richtigen für mich?
Ja, also die Kanäle, welche man benutzt, das ändert sich natürlich immer so ein bisschen. Aktuell sehe ich so LinkedIn als einen ganz wichtigen Kanal an, weil er im deutschsprachigen Raum große Bedeutung in den letzten Jahren gewonnen hat, große Verbreitung gewonnen hat, da ist viel Aktivität. Dann ist natürlich immer noch Facebook wichtig, weil es einfach eine große Masse an Menschen, gerade in dem Bereich unserer Altersklasse oder meiner Altersklasse, ich gehe auf die 50 zu, das ist ja auch durchaus auch, wenn Leute dann bauen oder in Unternehmen in entscheidenden Positionen sind, durchaus interessant, also eher die Älteren anzusprechen. Aber natürlich ist gerade, wenn man jetzt auf die etwas jüngeren Menschen in unserer Gesellschaft schaut, ist natürlich Instagram heutzutage ein Must-Have, also diese drei würde ich jetzt mal im Fokus haben als klassische Social-Media-Kanäle. LinkedIn, Facebook, Instagram. Ich selbst nutze zum Beispiel auch Twitter sehr, sehr gerne. Aber Twitter ist im deutschsprachigen Raum relativ, ja, Nischenmedium ist falsch, aber es ist doch eher ein Spezialistenmedium oder für Journalisten oder Politiker zum Beispiel eher interessant. Also da muss man dann schauen, wo man sich selbst am wohlsten fühlt und gucken kann, wo kann ich mich einbringen, wo finde ich meine Zielgruppe. Aber das wäre nochmal so ein Punkt. Dann gibt es natürlich noch die Bilderplattform Pinterest, die unheimlich Reichweite erzeugen kann, wenn man es richtig macht und gutes Bildmaterial hat. Oder natürlich dann auch YouTube als Videoplattform. Das ist so eine Sache. Oder jetzt ganz neu Clubhouse. Also da kommen und gehen natürlich immer auch mal wieder andere Plattformen. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, Facebook, LinkedIn und Instagram, denke ich, sollte man auf jeden Fall bespielen. Zumindest, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht Einzelkämpferin, Einzelkämpfer ist, sondern ein etwas größeres Büro hat.
Mhm, absolut, genau. Und du hast jetzt die drei Kanäle angesprochen, LinkedIn, Instagram und Facebook. Vielleicht können wir zu jedem von diesen Kanälen mal ganz kurz ein Beispiel bringen, wie dass man dort oder mit oder welche Posts, dass dort am besten ankommen, wie man dort ein bisschen vorgeht, auch die Strategie. So vielleicht beginnen wir direkt bei LinkedIn. Was würdest du da einem Architekten oder Bauingenieur raten? Was soll er posten?
Guter Ansatz. Ja, also LinkedIn ist ja eine klassische Business-Plattform. Das heißt, da ist jetzt nicht die gesamte Bevölkerung vertreten, sondern das sind eher Leute, die im Beruf stehen und auch tendenziell eben Leute, die sagen wir mal, am Computer die meiste Zeit verbringen. Und da geht es also auch stark um einerseits Verknüpfung mit dem eigenen Netzwerk. Ja, wenn man jetzt mal aus einer Architektenperspektive denkt, dann sind es eben auch Planungspartner, Bauherren, Vertreter. Aber natürlich gibt es dort auch die potenziellen Bauherren. Also da gibt es auch sozusagen eine Bauherrenansprache, die man da machen kann. Und dort kann es dann eben sein, klar, man spricht über die eigene Arbeit, über aktuelle Projekte, die man vielleicht fertiggestellt hat. Aber halt, das ist, finde ich, ganz wichtig. Man darf es nicht nur darauf beschränken, sondern man sollte eben auch immer schauen, man ist dort wie in einem virtuellen Austausch mit anderen, wie bei einem Treffen auf einer Veranstaltung oder so im echten Leben, in Anführungszeichen. Ja, das heißt, man kann durchaus auch mal Wissenswertes weitergeben, den Kollegen Tipps geben. Ja, ich habe hier was Spannendes gelesen, schau doch mal Fachartikel hier und hier. Man kann ja auf LinkedIn Verlinkungen machen, man kann dort spannende Websites verlinken. Aber natürlich ist LinkedIn auch immer wichtiger in den letzten Monaten und Jahren geworden zum Personal gewinnen, also um Personal anzusprechen, um Leute aus anderen Büros vielleicht für das eigene Büro zu interessieren und sagen, hey, schau mal, wir haben hier gerade eine spannende Stelle frei, interessiert euch das, schaut euch das doch nochmal genauer auf unserer Website an. Also auch da wieder dann eine Verlinkung zu setzen auf die eigene Website, zum Beispiel auf ein Stellenangebot.
Genau. Das 0815 Stellenangebot bei LinkedIn sieht man ja öfters. Kannst du das empfehlen? Einfach mal sagen, ja, wir haben jetzt eine Stelle, anstatt in der Zeitung inseriert, ist jetzt der gleiche Text auf LinkedIn unterwegs. Reicht das oder braucht es da mehr?
Das ist erstmal nicht schlecht. Und wenn man das hat, also wenn man das Stellenangebot auf seiner Website hat und vielleicht eben auch in der Zeitung, also man hat da schon einen Text geschrieben oder ein PDF erstellt oder so, dann sollte man das auf jeden Fall auch auf LinkedIn veröffentlichen. Aber man sollte natürlich grundsätzlich immer überlegen, wie werde ich denn da draußen gesehen und von wem und wen will ich eigentlich ansprechen? Und aktuell ist es eben so, wenn ich als Architekt, also wenn ich jetzt noch praktizierender Architekt wäre oder wenn ich war es ja nie, aber wenn ich es geworden wäre nach meinem Diplom, dann könnte ich mir ja jetzt, Stand heute, in jeder Stadt in unserer Region, ich könnte mir ja in jeder Stadt 100 Angebote sofort anschauen und da hinschreiben. Die würden mich alle wahrscheinlich einladen, weil alle händeringend suchen. Und das bedeutet ja, wenn man sich da mal in die Lage der potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten versetzt, die haben eine riesen Auswahl. Das heißt, wenn ich als Büro eine Stelle ausschreibe, dann muss ich eben auch zum Beispiel schon in den Überschriften Begriffe verwenden, die aufhorchen lassen. Da muss ich zum Beispiel schreiben, ja, Architekt, Architektin für den Bereich Holzbau gesucht oder Modulbau oder Betonfertigteilbau oder sowas, dass jemand, der da nur Überschrift wahrnimmt, einen Titel von einer Stellenausschreibung, dass der dann schon sagt, ups, das ist ja ein interessanter Bereich, da wollte ich ja schon immer mal hin, da lese ich jetzt mal durch. Und dann kann man natürlich hergehen, weil du das ja auch fragtest, gerade bei LinkedIn, da habe ich ja nicht nur die Möglichkeit, einfach ein schlichtes PDF oder einen Text oder eine Verlinkung hochzuladen, sondern ich kann ja dort auch ein paar Bilder dazu packen. Also das kostet mich ja nichts. Ne? In der Zeitung zahle ich für jeden Quadratzentimeter extra Geld. Bei LinkedIn, wenn ich da eine eigene Plattform, ein eigenes Unternehmensprofil zum Beispiel habe oder ein Personenprofil, reicht ja auch schon für sowas, dann kann ich eben auch nochmal vielleicht ein Bild oder zwei oder eine kleine Galerie dazu packen, Bilder aus meinem Büro von unseren Baustellen oder solche Sachen. Also da sollte man kreativ werden, um eben die Leute, die man ansprechen will, so ein bisschen zu überraschen und dass die sagen, ups, was ist denn das für ein spannendes Büro, kannte ich jetzt noch gar nicht oder von denen habe ich schon mal gehört, ach, so sieht's bei denen aus, da bleibe ich jetzt mal dran und informiere mich mal näher.
Absolut. Und LinkedIn ist jetzt mehr geworden als eigentlich nur eine Vermittlungsplattform, sage ich jetzt mal, hat sich recht weiterentwickelt. Ich mag LinkedIn sehr, bin sehr, sehr aktiv dort auch. Und meine Frage jetzt an dich, wer soll dann von einem Architekturbüro posten? Das ist der Mitarbeiter, das ist der Inhaber. Und wie viel soll man da dann Zeit investieren?
Das ist eine ganz wichtige Frage, behandle ich auch oft in Seminaren oder in meinen Beratungen. Grundsätzlich finde ich, es ist wichtig, dass das Ganze authentisch ist. Und wenn da eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter ist, der weitgehend freie Hand hat und auch weiß, was er zu tun hat sozusagen, dann kann das vom Mitarbeiter, Mitarbeiterin sehr, sehr lebendig und toll sein. Mhm. Wenn es jetzt ein Mitarbeiter ist, der dann jeden Halbsatz erstmal dreimal sich freigeben lassen muss von vielleicht mehreren Chefinnen oder Chefs, ja, dann kann das schnell zu so einer starren Geschichte werden. Dann kann das sehr, sehr lähmend sein. Dann schafft man auch keine häufigen Veröffentlichungen. Spannend finde ich, wenn bei Büros auch die Inhaberin und die Akteure, also die quasi da auch das Unternehmen leiten, wenn die da auch sich einbringen und aus ihrer Sicht mit ihrer Sprache was veröffentlichen. Da gibt es hin und wieder CEOs sozusagen von größeren Architekturbüros, wo man das auch sieht. Aber in der Regel wird es so sein, dass eben bei den mittelgroßen Büros, da gibt es eben eine Person, die da vielleicht das als, jetzt vielleicht nicht Vollzeit macht, aber so 50% ihrer Stellenbeschreibung als die Öffentlichkeitsarbeit hat. Und dann macht diese Person das. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man dann innerhalb des Büros dafür sorgt, dass da kurze Wege bei der Abstimmung sind. Mhm. Oder dass die Person
dass dann auch... Dass das Vertrauen auch da ist, oder?
Korrekt, ja. Mhm. Das Vertrauen muss da sein, dass da jetzt nicht so eine... Also da darf nicht immer so eine angezogene Handbremse sein. Ja, dürfen wir das jetzt sagen? Und dann muss ich erst nochmal drei Leute fragen und so. Das ist dann, also wichtig ist, dass der Mensch da draußen, der das liest, dass der das Gefühl hat, hey, da erfahre ich Spannendes. Da wird auch nicht so in so Beamtendeutsch, sage ich mal, kommuniziert, sondern da reden echte Menschen zu mir. Ja. Ich glaube, das muss immer rüberkommen.
Mhm. An deinen Seminaren, du hast jetzt etwas Spannendes gesagt, nämlich darf ich das sagen oder darf ich das schreiben? Natürlich, was sollte man und was sollte man nicht, ist ja ein bisschen der gesunde Menschenverstand. Aber meine Frage ist auch, ist das schlimm, wenn man jetzt halt mal ein bisschen provokativ schreibt oder mal einen Satz, zwei reinnimmt, wo dann vielleicht ein bisschen polarisiert?
Ja, also wie ich eben schon sagte, also authentisch ja und auch gerne mal ein bisschen persönlich und unverwechselbar. Aber ich wäre mit Polarisierungen vorsichtig. Mhm. Oder auch zum Beispiel mit, in Anführungszeichen, schlampigen Sachen jetzt vielleicht. Jemand, es gibt ja zum Beispiel Architektinnen, Architekten, die schreiben gerne alles klein, ja. Das ist ja so eine, das kommt ja aus den 70er Jahren oder so, oder aus den 60ern. Da gab es ja schon früher große Debatten drüber. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel heute auf Social Media machen würde, dann vermute ich, dass man da 30% der Leute irgendwie vor den Kopf stoßen würde, die das lesen und denken sich, warum schreibt der klein? Oder manche Leute schreiben ja auch in zum Beispiel in SMS oder so keinen Punkt und kein Komma und so. Da wäre ich vorsichtig, weil man hat halt bei Social Media doch eine gewisse Distanz zu dem Publikum oder zu den Leuten, die das wahrnehmen. Und da besteht eben immer die Gefahr, die kennen den Absender nicht. Und wenn dann jemand das unvermittelt sieht, ja, warum schreibt hier einer zum Beispiel jetzt klein alles, dann kommt das schon ein bisschen komisch. Und auch bei provokanten Aussagen, dass man jetzt, also zum Beispiel politische Sachen, um Gottes Willen, würde ich mich immer von fernhalten als in der Planung, ja, weil warum? Das bringt mir auch keinen Mehrwert, wenn ich da jetzt irgendwie Stellung beziehe, sondern im Gegenteil, es wird immer einen Teil meines Publikums oder meiner Kontakte geben, die ich damit vielleicht vor den Kopf stoße. Und also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil Social Media wird ja asynchron kommuniziert. Das heißt, ich schreibe jetzt etwas und das liest vielleicht einer in 3 Tagen. Mhm. Da kann es auch immer mal sein, die andere Person ist dann in einer ganz anderen Stimmung oder in einem ganz anderen Lebensumstand. Und da habe ich einfach eine andere Gesprächssituation, als wenn ich jetzt mit einer Person face-to-face zum Beispiel bei einem Event spreche und man weiß, wie der reagiert. Und man kann dann vielleicht, wenn ich merke, dann wurde was nicht verstanden, dann kann ich auch das nochmal erläutern oder so. Diese Möglichkeiten habe ich bei Social Media nicht, überhaupt in der gesamten Öffentlichkeitsarbeit nicht. Deswegen muss man schon ein Stück weit so ein bisschen auf Nummer sicher kommunizieren.
Mhm, absolut. Und vielleicht noch die letzte Frage, wie viele sollte ich dann posten? Einmal die Woche, zweimal, dreimal?
Ja, sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Werde ich auch oft dazu angefragt in Seminaren und in der Beratung. Also das hängt natürlich einerseits davon ab, wie groß das Büro ist und was da so passiert. Mhm. Es gibt ja Büros, die schreiben eher Gutachten oder machen quasi eher theoretische Dinge. Und da passiert jetzt nicht jeden Tag was auf der Baustelle oder es werden nicht jeden Tag tolle Wettbewerbsmodelle gebaut. Dann ist es natürlich etwas schwieriger, aber dann kann man vielleicht, wenn man jetzt eher theoretisch arbeitet, dann kann man eben vielleicht als Networker Dinge teilen, die wissenswert sind zum Beispiel. Wenn man jetzt, ein Wettbewerbsbüro ist natürlich das klassische Beispiel oder ein Büro, was viel baut und dadurch viel fertige Projekte hat, dann kann man natürlich häufig auch was Dinge von der Baustelle zeigen oder aus dem Planungsstadium zeigen, Renderings zeigen, Modelle zeigen und so weiter und so weiter. Ich glaube halt, wenn man ein kleines, nehmen wir mal an, es gibt ja in Deutschland zum Beispiel 1-2 Personen Büros sind so, glaube ich, 60% oder so. Also das ist richtig, 50.000, 60 sind richtig viele. Und wenn man da vielleicht einmal pro Woche was macht, dann ist es in meinen Augen schon mal gut.
Ja.
Und ich ermuntere da auch durchaus dazu, das Material mehrfach zu verwerten. Das heißt, wenn ich ein tolles Bild habe von der Baustelle, weil ich heute Morgen auf der Baustelle war, wo ich ja sowieso hingehe als Bauleiterin zum Beispiel, dann kann ich das vielleicht auf Instagram posten. Dann kann ich das Gleiche vielleicht mit einem zwei Sätzen noch hinzugefügt plus ein Link auf die Projektseite meiner Bürowebsite, kann ich das auf LinkedIn posten und vielleicht noch auf Facebook posten. Also ich kann es ja durchaus auch mehrfach verwenden. Mhm. Und dann, wie vorhin schon gesagt, man kann durchaus auch überlegen, ich habe da was Spannendes gelesen, das teile ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn oder auf Facebook, dort, wo ich Verlinkungen setzen kann. Auf Instagram geht das ja nicht. Also das heißt, ich kann auch durchaus die Augen offen halten. Das, was mir beim Lesen bei meiner Fachinformation als spannend vorkommt, das kann ich auch sehr gut mit meinem Netzwerk teilen. Und dann kommt man vielleicht als Einzelkämpferin, als Einzelkämpfer auf 1-2 Postings pro Woche. Völlig okay, finde ich. Mehr geht natürlich immer. Und als größeres Büro vielleicht so zwischen 10 und 50 Personen, dann kann man vielleicht auch 2-4 Sachen pro Woche posten. Und auf der anderen Seite sollte man natürlich auch beachten, dass zu viel Aktion in den sozialen Medien auch wieder eine gewisse Aussage da draußen bedeutet. Mhm. Also wenn ich jetzt als kleines Büro jeden Tag etwas poste, dann kann es auch durchaus so wahrgenommen werden, ja, hör mal, haben die gar nichts anderes zu tun.
Genau, der hat ja Zeit.
Los, oder muss ich da als Bauherr Angst haben, dass die sich über meine Projekte kümmern? Also man sollte wirklich immer die andere Seite des Geräts quasi mal die andere Position einnehmen und so schauen, was würde man denn davon wahrnehmen.
Genau, genau. Also eben, wenn man jetzt eine größere Bude ist, mit den 5 oder 10 Leuten, dann ist es definitiv auch legitim, jeden oder jeden zweiten Tag zu posten.
Ja, absolut. Man hat dann natürlich auch Vorteile bei den Algorithmen. Also die Algorithmen, die ja die Sichtbarkeit der einzelnen Postings auf den verschiedenen Plattformen bestimmen, die bevorzugen natürlich auch bestimmte Frequenzen. Also ich habe zum Beispiel neulich gehört, dass man bei YouTube, wenn man da immer an einem bestimmten Wochentag jede Woche ein YouTube-Video postet, dann ist das unheimlich gut für die Sichtbarkeit eines der Videos eines YouTube-Channels. Also habe ich selber jetzt noch nicht ausprobiert, kann ich also nur vom Hörensagen berichten. Aber es gibt anscheinend solche Logiken und davon natürlich die Plattformen leben ja von diesem Input der Menschen.
Absolut.
Deswegen sind die ja auch so mächtig geworden, weil die quasi ja, die Plattformen bekommen ja quasi kostenlos von uns allen einerseits unsere Aufmerksamkeit, andererseits jetzt von, wenn man jetzt so jemand ist, der aktiv etwas veröffentlicht, dann bekommen die ja auch den Inhalt sozusagen kostenlos von uns und können dazwischen durch ihre Werbung schalten, also die Werbung wieder von Unternehmen und so weiter. Also das ist ja ein unglaublich tolles Setting für die Plattformen. Und natürlich haben die ihre Algorithmen so eingestellt, dass die eine gewisse Frequenz belohnen. Aber ich würde mich deswegen jetzt nicht verrückt machen als Büro oder so nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt unbedingt, heute ist wieder zweiter Tag, also wir müssen in jedem zweiten Tag was posten. Das würde ich auf keinen Fall. Also man sollte sich da niemals unter Druck setzen lassen oder vielleicht auch mal einfach beim Sommerurlaub, dann ist halt mal 4 Wochen nichts los.
Ja.
Da würde ich jetzt gerade, weil...
Da vernichtet alles zusammen dann, ja.
Ja, oder wenn man jetzt kein Großbüro ist mit 200 Mitarbeitern, dann ist es auch völlig in Ordnung.
Mhm, absolut. Du hast jetzt noch was Gutes gesagt, nämlich, du hast mir eine schöne Brücke gemacht zu Instagram und Facebook. Ist dann der Hauptunterschied von Instagram und Facebook eher, dass man da ins Private geht, oder wie siehst du das?
Also das kann natürlich in der Ausprägung so sein. Und wenn man jetzt mal streng vergleicht, ist es natürlich so, dass auf LinkedIn vor allem berufliche Inhalte geteilt werden und diskutiert werden und auf den anderen Plattformen Facebook und Instagram viel, viel mehr private Dinge besprochen werden. Aber bleiben wir mal bei der Zielgruppe jetzt oder bei den Akteuren, Architekturbüro, Ingenieurbüro, da geht es in meinen Augen sowieso nicht darum, das Ganze privat zu nutzen, halte ich für relativ gefährlich. Ich kann niemandem empfehlen, da Familienfotos zu posten oder irgendwie jetzt von Urlaub und so weiter. Also da wäre ich sehr reserviert, da würde ich sehr aufpassen, weil das natürlich auch wieder da, das Bild, was dann draußen entsteht, ich muss nicht unbedingt wissen, wo ein Architekt oder eine Ingenieurin am Strand in Urlaub macht oder so, oder wie die Kinder aussehen. Ich finde, das muss nicht sein und das trägt jetzt auch nicht zur Strategie der Sichtbarkeit des Büros bei. Aber natürlich gibt es dort diese privaten Inhalte viel mehr und das hat dann aber im Umkehrschluss die Auswirkung, wenn ich jetzt als Planungsbüro dort gesehen werden will und wenn meine Inhalte trotzdem Aufmerksamkeit bekommen sollen, dann muss ich natürlich Inhalte bringen, die neben den Urlaubsfotos von den anderen auch herausstechen. Ja, also die müssen ein Stück weit vielleicht weniger fachlich sein, sondern auch mal irgendwie ein Hingucker, irgendwas, was auch rein optisch, ja, die Leute scrollen da ja durch und dann muss ich einfach auch von der Bildsprache her irgendwas bringen, was einfach so schön ist oder auch so vielleicht kurios oder was einfach die Leute zum Anhalten beim Durchscrollen bringt.
Was gibt es so für ein typisches Merkmal, wo die Leute anhalten?
Also natürlich, Menschen sind interessiert an Menschen, wenn da zum Beispiel Gesichter sind oder Leute, die irgendetwas tun. Das ist immer gut. Natürlich ein süßer Hund, ein süßer Bürohund.
Ja, auf der Baustelle,
geht,
genau.
Geht auch immer. Baustelle, weiß ich, da ist ja wieder Sicherheitsgeschichten vielleicht, die da dagegen sprechen. Ja. Also, und bei Menschen, es ist natürlich leider immer so, ne, es gibt immer, man könnte jetzt sagen, ja, macht Menschen, 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 aber man muss natürlich dann auch rechtliche Themen beachten, Persönlichkeitsrecht, also vereinfacht gesagt, ich bin kein Jurist, kann mir keine Ratschläge geben, aber die Person, die da abgebildet ist, muss natürlich auch mit der, das ist ja eine Veröffentlichung weltweit und so weiter, das muss natürlich auch damit einverstanden sein. Ja, aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, habe ein Büro und da ist meine Büropartnerin und wir sind die Inhaber des Büros, dann kann ich natürlich sie fotografieren, wie sie da stolz vor der Baustelle steht und das kann natürlich ein unheimlich tolles Motiv sein.
Absolut. Ja, jetzt haben wir schon die drei wichtigsten Kanäle mal ein bisschen definiert. Jetzt gibt es natürlich auch vielleicht Vorurteile von Architekten oder Ingenieuren. Was ist so das weit verbreiteste Vorurteil, das du jetzt gerade entschärfen kannst?
Also was ich häufig höre und schon immer, also ich mache ja Seminare und berate zu Social Media schon seit es Social Media gibt, so 2007, 2008 ging das los. Und das häufigste Vorurteil, das ist eigentlich immer, wann soll ich das denn noch machen? Also Zeitfrage. Ja, eben hatten wir ja darüber gesprochen, wie oft, und das spielt natürlich da schon rein. Natürlich kostet es Zeit und natürlich ist es da auch gut, wenn man da vielleicht jemand hat, der da unterstützt im Büro, der die Bilder raussucht oder vielleicht auch rechtliche Geschichten abklärt und so weiter. Aber auch die kleinen Textchen schreibt, weil das hatten wir eben auch schon gesagt, wir wollen ja auch fehlerfrei schreiben und da niemand irgendwie vor den Kopf stoßen. Und natürlich kostet das Zeit, aber es ist eben eine Art der Öffentlichkeitsarbeit oder der Imagebildung oder auch zum Beispiel der Personalgewinnung und des Marketings, die andere Aktivitäten auch ersetzen kann. Also ich habe zum Beispiel oft von Büros gehört, ja, wir haben schon viel zu tun mit Wettbewerben und wir müssen uns da präsentieren und hier Hände schütteln gehen, also vor Corona und so. Aber da werden ja unheimlich viele Aktivitäten gemacht, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, um bis hin zu Ausstellungen und Büchern, die gemacht werden von Büros. Und da muss man halt mal überlegen, was bringt was und was bringt welche Sichtbarkeit, zu welchen Kosten, bei welcher Zielgruppe. Und da glaube ich halt, da hat sich einfach in unserer Mediennutzung bei allen insgesamt hat sich eine unheimliche Verschiebung ergeben in den letzten Jahren. Und es sind halt ganz viele Menschen in den sozialen Medien oder gehen auf Websites, um sich zu informieren. Ganz selbstverständlich, dass es einfach viel effektiver ist unter Umständen. Wie gesagt, das hängt immer vom Einzelfall ab, aber wenn ich jetzt mal vergleiche, okay, das Büro X macht ein Bürobuchprojekt mit tollen Bildern und so weiter und tollen Texten, mega aufwendig, dauert, nehmen wir mal irgendeine Zahl, kostet 100 Stunden Arbeit oder 200 Stunden Arbeit und das Büro Y macht einen Social-Media-Kanal oder zwei und stecken die 200 Stunden Arbeit im Jahr dort hinein. Und nutzen Social Media, vergrößern ihre Reichweite, können dort ihre Themen setzen, können dort eben Leute erreichen. Natürlich anders, als wenn sich da jetzt irgendein Bürgermeister dann mit dem Buch gemütlich am Samstag aufs Sofa setzt und das Buch studiert. Ja. Aber ich unterstelle halt diese Bürgermeister, die sich am Samstag mit einem Architekturbuch aufs Sofa setzen, die sterben halt so ein bisschen aus, die gibt's gar nicht mehr so. Mhm. Weil natürlich unsere ganze Gesellschaft ist schnelllebiger geworden und vielleicht erreiche ich halt den Bürgermeister oder den tollen Bauherrn oder die potenziellen Mitarbeiter, vielleicht erreiche ich die halt über LinkedIn, Instagram, Facebook viel, viel flächendeckender und dadurch am Ende viel effektiver als mit dem Buchprojekt. Mhm. Und deswegen glaube ich halt, man sollte seine, das sind ja letztendlich Zeitbudgets für Öffentlichkeitsarbeit oder Personalgewinnung oder Büro-Imagepflege, die sollte man einfach überprüfen und dann gegebenenfalls verschieben, dass man sagt, okay, wir machen jetzt davon ein bisschen weniger von den klassischen Maßnahmen und gehen dafür, gönnen uns ein bisschen mehr Zeit, die wir da in die sozialen Medien einstecken.
Das ist ja sehr spannend. Auch ein weiteres Stichwort, das du jetzt gegeben hast, Webseite, Automatisierung, was natürlich auch ein bisschen zusammenhängt mit den ganzen Social-Media-Aktivitäten, das kann man ja verbinden. Da werden wir gleich drüber sprechen. Jetzt, wenn ein Architekt oder Bauingenieur jetzt aus Schweiz, Deutschland oder Österreich mehr über dich erfahren möchte, wo kann er das tun?
Ich habe natürlich auch verschiedene Websites, ist ja klar. Ich habe meine persönliche Website eriksturm.de, Erik mit Sturm, Sturm wie Wind in einem Wort.de. Und darüber hinaus betreibe ich noch drei verschiedene Blogs. Und von diesen drei Blogs ist das älteste sehr interessant. Das mache ich seit 2003. Das nennt sich Internet für Architekten, internet-für-architekten.de. Da gebe ich seit eben, ja, wie viele Jahre sind das? 17 Jahren, gebe ich Ratschläge oder versammle Fachartikel auch von Gastautoren und Gastautorinnen über alle Aspekte, wie Planungsbüros die sozialen Medien und die eigene Website optimal nutzen können. Und es geht darüber hinaus auch noch inzwischen in die interne Bürokommunikation. Welche Apps sind spannend? Welche Plattformen können auch das interne Büromanagement vereinfachen? Aber immer natürlich mit dem Fokus auf planende Planungsbüros und mit dem Fokus auf Internettechnologie, Social Media und Website und Apps.
Ah, super. Und du gibst auch Seminare, hast du gesagt. Sind die auch online buchbar oder nur vor Ort?
Auf jeden Fall online auch buchbar. Also ich gebe seit ich mich selbstständig gemacht habe, 2007, war das so ein Baustein meiner Tätigkeit, weil ich mir damals gesagt habe, ja, ich will jetzt Webdesign machen, aber wo kommen denn die Kunden her? Und dann war eben die Überlegung, na klar, wenn ich Seminare mache, also vor allem damals, aber inzwischen immer noch bei den deutschen Architektenkammern, manchmal auch Ingenieurkammern, dann lernen mich dort Leute kennen und die kommen dann hoffentlich auch zu mir oder zumindest ein Teil davon, um mich als Webdesigner zu beauftragen. Das war so meine Business-Idee und das hat tatsächlich auch gut funktioniert. Und ich mache immer noch Seminare, inzwischen jetzt wirklich seit März, April 2020 natürlich als Online-Seminare, Webinare. Und da gibt es ungefähr 2-3 Termine immer pro Monat. Das ist ja in Deutschland über 16 Kammern sehr, sehr verstreut. Aber da kann man überall teilnehmen. Da kann man sich ein paar Wochen vorher anmelden. Und man findet die ganzen Termine bei eriksturm.de/Seminare und kann sich dann durchklicken zu den Kammern und kann dort dann für überschaubares Geld sich anmelden.
Das ist perfekt. Ja, weil wir haben ja im Gegensatz zu Deutschland haben wir ja andere Normen. Aber ich würde sagen, Social Media ist ja durch weltweit hat das die gleiche, Berechtigung. Also da kann man sehr, sehr gut auch mal bei dir so etwas buchen. Ja, super. Jetzt, ich habe es vorhin kurz angesprochen. Ich möchte mit dir noch die Architektur-Webseite anschauen. Wie soll die aussehen, deiner Meinung nach?
Ja, das ist eine meiner Lieblingsfragen und die mich auch schon begleitet, seit ich da in diesem Bereich arbeite, intensiv seit 13 Jahren. Also die Website sollte eigentlich den Anforderungen, den Bedürfnissen der Website-Besucher entsprechen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Grundsatz, dass man sich mal überlegt, was will denn die Person, die da jetzt kommt und da drauf schaut, was will die denn über das Büro erfahren oder auch über deren Leistungen erfahren? Und seit ich in dem Bereich tätig bin, ist es ein ständiges Thema, dass viele Architektinnen und Architekten eher so den Ansatz haben, was will ich denn zeigen? Und nicht so den Ansatz haben, was will denn die Person, die da kommt, sehen? Und früher war das zum Beispiel so, ich mache mal ein ganz krasses Beispiel, da gab es Websites, da war dann ein Bild als so eine Art Deckblatt, ein großes Bild oder vielleicht auch nur ein Logo und da musste man dann draufklicken und dann kam man auf die zweite Seite und dann kam dann irgendwelchen erläuternde Inhalte. Und
absolut typisch, ja.
Ja, das gab es lange Zeit. Inzwischen hat sich da schon viel verbessert und mein Ansatz ist eben schon immer gewesen zu sagen, hey Leute, ihr müsst schon auf der ersten Seite klar und deutlich kommunizieren, wofür ihr steht, was euer Büro macht, wie das aussieht, aber eben auch textlich. Also in Bildern zeigen, wie zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Projekte aussehen, dass man sofort intuitiv erfasst, bin ich hier richtig, bin ich hier falsch? Für meine Bauaufgabe zum Beispiel, wenn ich potenzieller Bauherr bin oder wenn ich potenzieller neuer Mitarbeiter bin, dass ich dann merke, ah, die machen ganz viel mit Sichtbeton oder so, hier würde ich gerne arbeiten, weil ich will ja auch ganz tolle Sichtbeton-Sachen planen. Aber also das eine ist das Visuelle und das andere ist das Textliche, dass ich schon auf der Startseite eigentlich in kurzen Textabschnitten zeige, okay, wir sind ein mittelgroßes Büro in der und der Region, wir arbeiten in dem und dem Bereich, also zum Beispiel öffentliche Bauherren oder Schulbau oder eben Wohnungsbau und sonst was. Dass also eigentlich schon die Startseite innerhalb von ein paar Sekunden dem Besucher vermittelt, bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch. Und dann führt man die Leute von der Startseite in tieferen Bereiche der Website, sei es jetzt über die Navigation, die muss natürlich auch klar und deutlich anzeigen, okay, hier geht es zu den Projekten, hier geht es zu den Leistungen, hier geht es so über uns und so weiter, aber eben auch aus den kleinen Textblöcken, das nennt man dann die Teaser, also da gibt es eine Verlinkung, weiterlesen oder sowas, dann kommt man auf eine Unterseite, wo zum Beispiel die Leistungen erklärt werden und auch da sollte man wieder überlegen, okay, was versteht der Besucher überhaupt, wenn das jetzt Privatleute sind, also wenn ich für private Bauherren baue, dann kann ich dem natürlich nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen da kommen. Also zum Beispiel in Deutschland gibt es ja die HOAI, die Honorarordnung für Architektur- und Ingenieurleistungen, wo es die verschiedenen Leistungsphasen gibt. Wenn ich da zum Beispiel nur hinschreibe, wir machen LP 1 bis 9, das sieht man immer mal wieder, ja, dann weiß natürlich der Laie nicht, dass da LP bedeutet Leistungsphasen und 1 bis 9 bedeutet, was ich mache, den ganzen Planungs- und Bauprozess. Das muss ich, also ich kann das natürlich trotzdem hinschreiben, aber ich muss es eben auch laienverständlich in diesem Fall hinschreiben. Also immer diesen Blick des Betrachters, den ich auch ansprechen will, im Hinterkopf haben und entsprechend formulieren. Und das heißt dann nicht, dass die Website langweilig werden muss oder nur textlastig, sondern ich kann ja trotzdem das mit tollen Bildern kombinieren, leicht verdaulich machen und so, dass man sich da wohlfühlt auf der Website, dass sie trotzdem stylisch ist und schick oder dass sie eben zu dem Büro auch passt.
Da hast du absolut recht. Gibt es denn einen Webseiten-Favorit, den du uns angeben kannst, wo du sagst, hey, das ist jetzt wirklich eine tolle Webseite, da kann man sich mal ein bisschen auch Inspiration holen?
Oh, das ist schwierig. Da bin ich ja befangen sozusagen als...
Das ist egal, da kannst du.
Gott. Also ich sag mal, was aus dem Ausland, dann ist das so ein bisschen außer Konkurrenz. Also ich schaue zum Beispiel immer gerne, was so die holländischen Büros machen. Das sind jetzt natürlich Großbüros, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Also zum Beispiel MVRDV oder UN Studio, solche Büros. Die haben nämlich so eine gewisse Lockerheit in ihrer Darstellung. Ja, die natürlich haben die tolle Projekte, sind weltweit unterwegs, haben super Talente am Start, die unheimlich gute Architektur machen, Renderings machen und so weiter. Also bei solchen großen Büros schaue ich mir auch gerne einfach mal was ab oder die skandinavischen Büros, so wie Henning Larsen oder White Architecture oder aus Dänemark oder Schweden oder auch in England Arup oder die sind ja auch weltweit unterwegs als riesiges Ingenieurbüro. Ich finde es wichtig, dass man sich, wenn man sich so Inspiration holt, dass man jetzt nicht sagt, ah, die sind so groß, die haben ja so und so viele 100.000 Budget, da können wir eh nicht mithalten, sondern dass man sich das genau anschaut. Das ist ja wie bei der Architektur auch, wenn man sich inspirieren lässt von anderen Projekten, die man irgendwo sieht, dass man sich einfach das mit so einer gewissen Röntgenbrille anschaut und überlegt, was haben die gemacht? Also wie sind hier die Seiten komponiert? Welche Elemente sind hier, die Bilder sind so, dann ist es hier kombiniert mit Textblöcken, dann sind hier weiterführende Infos, dann sehe ich hier ein Teammitglied und so. Und da kann man sich eben auch von den großen Büros und internationalen Büros ganz, ganz viel abschauen. Aber natürlich gibt es auch im Kleinen immer wieder unheimlich tolle Büros, die auch mit wenig Budget großartige Lösungen umsetzen.
Sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da können wir schon sehr, sehr viel mit anfangen und uns immer verbessern. Auf jeden Fall. Jetzt, bevor wir in die Verabschiedung kommen, möchte ich noch den einen Tipp von dir hören, den du einem Architekten oder Bauingenieur auf den Weg geben kannst in Bezug jetzt auf die bessere Sichtbarkeit.
Also in Bezug auf die optimale Sichtbarkeit ist es, glaube ich, wichtig, erstmal diese Plattform, die wir heute besprochen haben, dass man die überhaupt nutzt, dass man da reingeht, mal ein bisschen auch Sachen ausprobiert, dass man klar seine Tätigkeiten, seine Leistungen beschreibt, weil nur dann kann ich ja dafür auch gefunden werden, wenn ich im Thema XY aktiv bin, dann muss ich drüber sprechen. Also es gibt das schöne deutsche Sprichwort, tue Gutes und rede darüber. Das gilt natürlich auch heutzutage für die sozialen Medien, für die Website. Ich muss das aussprechen, sprich hinschreiben, in Bildern zeigen. Dann finden mich auch die Suchmaschinen früher oder später. Und dann natürlich bei allem, was man tut, authentisch sein und die Betrachterinnen und Betrachter auch teilhaben lassen an dem, was man tut. Also hier und da vielleicht auch mal einen Blick hinter die Kulissen, auch mal was Persönliches, was Menschliches und da insgesamt schauen, dass man eine authentische Kommunikation hinkriegt. Und da wäre mein Tipp, um zu überprüfen, wie kommt denn das rüber, gerne mal jemand vielleicht aus der Familie oder aus der weiteren Bekanntschaft mal drüber gucken lassen. Einfach mal dem alten Schulfreund sagen, der in einer anderen Branche arbeitet, sagen, schau mal, hier sind unsere Social-Media-Kanäle, hier ist unsere Website, sag mir doch mal in 5 Minuten, was du da für einen Eindruck hast. Und da wird man sehr wertvolle Dinge erfahren, die sind vielleicht nicht immer das, was man gleich hören möchte, ja, weil da vielleicht auch mal was Kritisches kommt, aber das kann einem durchaus die Augen öffnen, wie das auf der anderen Seite ankommt und wie das wirkt, was man da tut.
Sehr, sehr spannend. Wow, Wahnsinn. Also, lieber Erik, besten Dank für das tolle Interview. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich hoffe und bin mir natürlich sicher, dass unsere Zuhörer da viel, viel mitnehmen konnten. Ich ja selber auch. Und ich würde dir noch gerne das letzte Wort geben und dann ist das Interview schon zu Ende.
Ja, danke dir, Marco. Auch danke für die Gelegenheit, dass wir heute sprechen konnten. Ja, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie da Ihre ersten Schritte machen, ich denke, man muss einfach ausprobieren. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. Man muss rumschauen, was machen die anderen, sich inspirieren lassen. Es ist im Grunde wie mit dem Bauen auch. Es ist eine Kombination aus technischen Dingen und aus gestalterischen Dingen. Aber als Planerin und Planer sind Sie eigentlich bestens gerüstet, um das zu schaffen. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor und versuchen Sie, Spaß dran zu haben. Dann wird es in der Regel gut gelingen.
Besten Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
Danke, Marco.
Tschüss. Es hat mich riesig gefreut, dass du wieder dabei warst. Hast du eine baurelevante Frage zu Bauqualität, einem Unternehmer, zu Kosten oder dem gesamten Bauablauf, dann habe ich etwas Spezielles für dich, nämlich eine LinkedIn-Gruppe und die heißt Bauherren Schweiz, Bauwissen von Experten. Und dort beantworten wir all deine Fragen rund ums Thema Bauen, um die Bauqualität, um die Kostenoptimierungen und natürlich auch, wie und wo du den kompetentesten Unternehmer und Experten für dein Bauunternehmen findest. Ja, als Bauherr lassen wir dich natürlich nicht im Regen stehen. Verlinke dich unbedingt auch mit mir auf dem LinkedIn-Profil unter marco.fair und ja, da poste ich natürlich ganz viele, auch ab die aktuellsten Podcast-Folgen und du bekommst auch ganz viel Bauwissen mit an die Hand, ja, damit du natürlich qualitativ hochwertiger bauen kannst. Also lass uns connecten, ich freue mich riesig auf deine Anfrage und du kennst ja meine Devise, erfolgreiches Bauen beginnt bei der richtigen Auswahl der Unternehmer und Experten. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Bauprojekt.